Impfgegner sind Bekloppte. Impfen macht frei und Pandemie der Ungeimpften. Diese Aussage waren gestern Thema am Kölner Gericht. Aber nicht so, wie Sie es jetzt vielleicht erwarten. Altbundespräsident Joachim Gauck stand nicht vor Gericht. Von ihm stammte eine dieser Aussagen. Vor Gericht stand hingegen ein Kölner Physiotherapeut und Heilpraktiker. Unter den Pseudonymen Mick DeVries und Mick Liberal sammelte er 25 Aussagen zur Pandemie und veröffentlichte sie auf Twitter. Daraufhin ermittelte die Kölner Staatsanwaltschaft gegen ihn und gestern dann Prozess und Freispruch von DeVries. Dazu begrüßen wir den freien Journalisten Frank Lübberding. Er hat dazu im Cicero veröffentlicht. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Zunächst einmal zu dem Sachverhalt, also Mick DeVries oder Mick Liberal ist der Beschuldigte gewesen, er war bei Twitter unterwegs und im Juli 2022 begannen seine juristischen Probleme. Was hat er denn genau gemacht?
Er hat eigentlich nur einen Twitter-Faden erstellt, wo er 25 Tweets untereinander stellte, die er von der Seite von Herrn Müller-Ulrich, wirhabenmitgemacht.de, wohl entnommen hatte und wo er dann dementsprechend einfach nur Aussagen zur Pandemie zitiert hat. Na, Sie haben ja einige davon genannt und hat dann das noch mit den Worten eingeführt. Die sind natürlich sehr überspitzt gewesen. Wir haben mitgemacht, wir haben ausgeglänzt, diffamiert, diskreditiert, beleidigt und Menschen gecancelt im Dienste der Wissenschaft mit Aussagen, die man nicht vergessen sollte. Und dann hat er zwei Hashtags gemacht. Wir haben mitgemacht, wir haben ausgeglänzt. Na, das ist natürlich der Situation auch Mitte 2022 geschuldet. Pandemie war so ein bisschen nicht mehr das wichtigste Thema. Viele Maßnahmen waren am Auslaufen. Aber gleichzeitig zeigte das natürlich auch die tiefe Verletzung von Leuten, die damals kritisch gegenüber unserer Pandemiepolitik eingestellt waren. Und nichts anderes hat er deutlich gemacht, indem er einfach deutlich machte, wie diese Kritiker von wirklich bekannten Menschen, Popstars, Unterhaltungskünstler Udo Lindenberg, Führer Bundespräsidenten Joachim Gauck, führende Journalisten bezeichnet worden sind.
Welche mögliche Straftat hat die Staatsanwaltschaft daraus abgeleitet?
Ja, es gibt seit Ende September, genauer gesagt 2021, einen neuen Straftatbestand. Das ist der Paragraph 126a Absatz 1 StGB. Und dort geht es hauptsächlich darum, Menschen zu schützen, die auf sogenannten Feindeslisten gestellt werden und anschließend mit rechtswidrigen Handlungen bedroht werden. Also die könnten halt die sexuelle Selbstbestimmung, die körperliche Unversehrtheit, die persönliche Freiheit oder eine Sache von bedeutendem Wert betreffen. Und diese Feindeslisten, und das war halt dieser neue Straftatbestand, da gibt es auch noch überhaupt keine Urteile. Es gab schon wohl ein, zwei Versuche, diesen Paragraphen zu nutzen, um Menschen vor Gericht zu stellen. Aber die kamen eigentlich nie zum Verfahren, die wurden schon vorher eingestellt.
Nun hat DeVries ja nicht direkt eine Liste verfasst, aber immerhin ein Thread bei Twitter. Ist das als Aufruf zur Gewalt zu verstehen gewesen, quasi als eine Art von Aufhetzen? Denn da gibt es ja drastische Äußerungen und wenn man die so zusammengefasst liest, dann steigert das ja vielleicht auch die Wut beim Leser, sodass daraus dann verbale Angriffe oder Drohungen werden können.
Ja, das ist ja genau die Argumentationslinie des zuständigen Staatsanwalts gewesen. Nur der eigentliche Punkt ist natürlich, dass diese Aussagen schon in ihrer Rigorosität und in ihrer Art und Weise, wie dort Menschen behandelt worden sind oder über Menschen geurteilt wurde, die sich zum Beispiel nicht impfen lassen wollten, ist ja nur eine Beschreibung der damaligen politischen Atmosphäre. Und das ist einfach eine Geschichte, wo es nicht darum gehen konnte oder so etwas, hier würde zur Gewalt aufgerufen oder ähnliche Dinge. Ist ja auch relativ angesichts der Vielfalt des Personenkreises, der hier erwähnt worden ist, eigentlich völlig ausgeschlossen. Aber er machte halt nur deutlich, wie die politische Atmosphäre 2020, 2021 war und dass tatsächlich Personen systematisch ausgegrenzt worden sind, weil sie kritische Positionen zur Impfung und ähnliche Dinge hatten. Und das ist genau der Punkt, der jetzt auf einmal zu einem strafbaren Handeln führen sollte. Das war eigentlich völlig absurd. Eine Strafbarkeit ließ sich gar nicht feststellen.
Wir können uns ja auch mal einen anderen möglichen Fall vorstellen. Vielleicht kann diese Art von Verfahren ja auch andere Bereiche betreffen. Nehmen wir mal das Thema Ausländergewalt. Wenn jetzt eine Privatperson 10 Zeitungsausschnitte von Messerdelikten zeigt, alle von Migranten begangen, kann das dann auch so versucht werden, belangt zu werden?
Das wäre dann tatsächlich auch eine Sache, wo man überlegen könnte, ob dieser Straftatbestand nicht dann doch angewendet werden könnte. Also wenn dort dann Menschen zum Beispiel genannt werden, die in irgendeiner Form verdächtigt werden, das zu relativieren, nicht anständig zu verurteilen oder was immer bei solchen Menschen da vorgeht und man die dann in so eine Liste veröffentlicht und dann sagt, also die müssen wir uns mal vorknöpfen. dann denke ich mir schon, dass das etwas ist, was unter diesem neuen 126.1 fallen sollte, jenseits der Frage, ob man den überhaupt braucht oder nicht braucht. Aber das ist ja auch der Hintergrund. Also das war ja auch der Hintergrund zum Beispiel, bei Rechtsradikalen solche Feindeslisten sanktionieren zu können, die auch unmittelbar Auswirkungen haben auf die Lebenswirklichkeit von Menschen. Also wenn du abstrakt bedroht wirst und dann Angst hast um deine Familie und ähnliche Sachen, das will man ja niemandem zumuten.
Sie sagen, das geht eigentlich gegen Rechtsextreme. Jetzt gibt es eine Partei, der immer wieder unterstellt wird, dass sie rechtsextrem ist. Das ist die Alternative für Deutschland. Ich habe hier gerade zwei Internetseiten offen. Die eine ist das Zentrum für politische Schönheit, wo Handakten erstellt wurden für mehrere AfD-Politiker, unter anderem Tim Krause. Das sieht aus wie ein Fahndungsfoto. Und dann gab es im hessischen Wahlkampf Feindeslisten mit Adressen von AfD-Politikern. Also ist es nicht vielmehr so, dass das auf der einen Seite toleriert wird und auf der anderen Seite gebrandmarkt?
Genau, das ist ja auch das Problem. Also wenn man so etwas toleriert und dann sagt, ja, das ist völlig in Ordnung, das ist Meinungsfreiheit, obwohl das ja der Verwirklichung dieses Straftatbestandes viel näher käme als das, was Mick de Vries da gemacht hat, dann ist das natürlich genau diese Form von Doppelmoral, die unser rechtsstaatlicher Umgang mit so einem Problem auszeichnet. Also in der Verhandlung beziehungsweise auch in den Aussagen zu diesem Prozess war ja auch durchaus das Argument, zum Beispiel von sehr bekannten Strafrechtlerinnen, einer aus Leipzig, einer aus Köln, die zum Beispiel auch gefragt haben, ob nicht diese Äußerung selbst, die Mick de Vries zitiert hat und die, ja, es gibt ja noch unzählige andere, Kontrafunk hat ja, ich habe mitgemacht, das als Buch veröffentlicht, inwieweit die nicht überhaupt auch irgendwelche Straftatbestände, zum Beispiel Beleidigung und ähnliche Dinge, Volksverhetzung, verwirklicht haben. Das wurde ja gar nicht geprüft, sondern geprüft wurde ja nur dann die Tatsache, dass Mick de Vries solche zum Teil skandalösen Aussagen genommen hat und in einem Twitter-Faden zusammengestellt hat.
Ja, das Team Mick de Vries und Anwältin Jessica Hamelt, sie haben gewonnen. Es gab einen Freispruch. Was hat die Richterin zur Begründung gesagt?
Ja, die Richterin hat zur Begründung gesagt, die hat sich eigentlich an der bisherigen Verfassungsgerichtsrechtsprechung orientiert. Und seit den 50er Jahren gab es ja ganz berühmte Urteile, Lüth-Urteil war, glaube ich, das eine, bis hin zu dem Urteil Soldaten sind Mörder, hat das Verfassungsgericht ja eigentlich schon seit Jahrzehnten eine kontinuierliche Linie. Meinungsäußerungen sind zu akzeptieren. Im Wesentlichen. Es gibt nur ganz wenige Gründe, um Meinungsäußerungen strafrechtlich oder sonst wie beurteilen zu können. Also Julian Reichelt hat ja jetzt auch dementsprechend so ein Verfahren gewonnen. Und in der Tradition hat sich auch die Richterin bewegt. Wobei es gibt natürlich noch keine schriftliche Urteilsbegründung, die wird ja erst noch kommen.
Jetzt wird also die Meinungsfreiheit vor Gericht diskutiert und ausgefochten. Ist das aus Ihrer Sicht eine positive Entwicklung, weil wir einfach darüber reden, oder eine negative, weil es so eine Bedrohung für die Meinungsfreiheit vorher auch gar nicht gegeben hat?
Also wir haben ja jetzt öfter solche Prozesse. Also am bekanntesten in den letzten Wochen war ja sicherlich der gegen Björn Höcke, wo es dann auch um diese eine Äußerung alles für Deutschland gegangen ist. Und ein damals sehr bekannter Jurist und Politikwissenschaftler, Otto Kirchheimer, hatte in 50 Jahren ein Buch geschrieben namens Politische Justiz. Und solche politischen Verfahren, und die geht es ja letztlich, es geht ja um politische Meinungsäußerungen und inwieweit das mit dem Interesse des Staates an Sicherheit und an Recht und Ordnung kollidiert, haben natürlich immer einen doppelten Effekt. Zum einen sind sie Ausdruck eines übergriffigen Staates, so kann man das interpretieren, aber gleichzeitig bieten sie natürlich auch allen Betroffenen die Möglichkeit, sich der Öffentlichkeit gewissermaßen vorzustellen. Das wird halt öffentlich gemacht und damit auch ihr Anliegen. Und in diesem Spannungsverhältnis bewegt sich das immer. Aber letztlich oder so muss das einfach aufhören, dass alle möglichen Leute, und zwar das gilt von links bis rechts, permanent meinen, sie müssten irgendwelche strafbaren Handlungen finden bei Menschen, die einfach anderer Meinung sind als man selbst. Um es mal ein bisschen satirisch auszudrücken. Also gibt jetzt eine Diskussion über unsere Bundesbildungsministerin und um die Frage, inwieweit sie dort in ihrem Ministerium versucht hat, Wissenschaftler, die sich an einer Unterschriftenaktion bezüglich des Umganges mit den Protestierenden an der Universität geäußert haben und das kritisierten, ob man denen die Fördermittel streichen könnte. Also vielleicht kommt ja noch irgendein Witzbold auf die Idee der Bundesbildungsministerin, diesen 126 anzuhängen, so nach dem Motto, sie hätte ja mit der Liste, die ist ja bekannt, welche Professoren dort alles unterschrieben haben und welche Universitätsmitarbeiter, könnte man natürlich auch sagen, sie hat eine Feindesliste erstellt. Ne? Also das wäre natürlich ein völlig groteskes Beispiel, aber das ist letztlich eine Bedrohung auch für unseren liberalen Rechtsstaat, wenn sich diese Mentalität wirklich durchsetzen sollte, und zwar auf allen Seiten.
Die FDP-Spitzenkandidatin zur Europawahl, Strack-Zimmermann, erstattete laut Spiegel 250 Anzeigen pro Monat. Es war Mai vergangenen Jahres, als es einen Artikel dazu gab. Die Ethikratsvorsitzende Alena Büchs hat wohl kürzlich Professor Stefan Homburg wegen Beleidigung angezeigt. Sehen Sie da eine Inflation und ist das ein politisches Druckmittel oder ist es eine Art von Methode, um den gegenüber einzuschüchtern?
Ja, bei Frau Strack-Zimmermann ist das natürlich besonders kurios, weil ich meine, die kann wirklich vehement austeilen, aber will nicht einstecken. Und dahinter steckt natürlich schon eine Methode, weil in den meisten Fällen betrifft das ja jetzt nicht bekannte Menschen, arrivierte Menschen, die mit solchen Situationen umgehen können, sondern irgendwelche Leute, die auf Twitter, Facebook, Instagram oder weiß der Teufel irgendwas gesagt haben. Und dann hat das natürlich auch schon eine einschüchternde Wirkung. Das darf man nicht vergessen. Das ist ja auch mit einem gewissen Prozessrisiko verbunden. Man braucht einen Anwalt, muss den Anwaltskosten bezahlen und, und. Insofern ist bei solchen, wenn man das massenweise macht, wie jetzt Frau Strack-Zimmermann, ist da schon eine Methode hinter zu vermuten. Also, dass sie tatsächlich diese Strafanzeigen benutzt, um Menschen systematisch unter Druck zu setzen, damit sie das nicht mehr machen. Völlig jenseits dessen, ob sie überhaupt eine rechtliche Chance hat, sich dort durchzusetzen. Aber jeder, der dann die Mitteilung bekommt, da ist eine Anzeige eingegangen und die Staatsanwaltschaft muss das jetzt bearbeiten. Da fällt bei vielen Leuten, das sind ja ganz ansonsten rechtlich völlig unbescholtene Bürger häufig, fällt natürlich die Kinnlade runter.
Strack-Zimmermann hat ja möglicherweise entschieden, dass sie gewisse Beschreibungen nicht zulässt. Also Waffenlobbyistin oder Kriegstreiberin, das lässt sie nicht zu und dann geht sie vielleicht dagegen vor und dann merkt halt ein Bürger, auch wenn er vorher unbescholten gewesen ist, dass er sich möglicherweise hat etwas zu Schulden kommen lassen. In dem Fall wäre es ja so, dass Strack-Zimmermann eher so eine Art von eigener Rechtewahrnehmung betreibt und außerdem das Internet zu einem respektvolleren Ort macht.
Eine Waffenlobbyistin als Waffenlobbyistin zu beschreiben, ist natürlich schon ein bisschen kurios. Das kann ja keine Beleidigung sein. Also es gibt ja diverse Urteile. Höcke musste sich wegen Meinungsfreiheit anhören. Man darf ihn als Faschist nennen. Frau Weidel ist ja gescheitert, als man einen Kabarettist, sie Nazischlampe nannte und so etwas. Ich selber bin auch schon mit allen möglichen Sachen etikettiert worden. Ist auch in Ordnung, kann man machen. Vormittags bin ich Kommunist, abends dann Faschist oder weiß der Teufel was. Aber der entscheidende Punkt ist tatsächlich, wenn man das systematisch macht und es nicht mehr um ganz spezifische Fälle geht, wo man wirklich sagt, das ist jetzt zu weit gegangen, dann ist das auch ein Druckmittel von Leuten, die Macht haben, die finanziellen Ressourcen haben, um so etwas durchzustehen. Das ist ja der Unterschied. Also eine Frau Strack-Zimmermann hat juristische Möglichkeiten, die hat finanzielle Mittel und ich weiß nicht was alles und trifft dann auf einen Bürger, der das alles nicht hat. Also der ein durchschnittliches Einkommen hat, der mit der Justiz nichts zu tun hat, der wahrscheinlich noch nicht mal einen Rechtsanwalt hat, sondern sich erst einen suchen muss. Und diese Machtasymmetrie, die ist natürlich sehr fatal für die Atmosphäre in diesem Land, weil dann fühlen sich Menschen zu Recht eingeschüchtert. Dann überlegt sich halt jeder, darf ich das denn überhaupt noch so schreiben? Nein, darf ich das jetzt so schreiben? Oder wenn ich die Dame jetzt kritisiere, muss ich dann nicht befürchten, dass sie mir dann auch dementsprechend eine Anzeige hinterherwirft. Und das hat einschüchternde Effekte. Und das kann ja nicht unser Sinn sein, dass wir freie Meinungsäußerung total unterbinden, weil jeder Angst haben muss, ihm könnte was passieren. Und bei diesem 126, um auf den zurückzukommen und auf dieses Verfahren von gestern, ist natürlich das Fatale, dass eigentlich jede Form von Rechtssicherheit verschwindet. Also ein Bürger weiß jetzt gar nicht mehr, was ist jetzt noch erlaubt und was ist verboten. Und das sorgt natürlich für einschüchternde Effekte. Deswegen auch bei Meinungsumfragen artikulieren ja viele Menschen, man darf ja nicht mehr sagen, was man denkt. Das kommt ja nicht von ungefähr.
Wir haben mitgemacht. Unter diesem Hashtag hat ein Kölner im Juli 22 Zitate aus der Corona-Zeit gesammelt und bei Twitter veröffentlicht. Er ist auch heute noch aktiv unter dem Twitter-Namen McLiberal. Gestern stand er vor dem Kölner Amtsgericht und wurde freigesprochen. Darüber sprachen wir mit dem freien Journalisten Frank Lübberding. Vielen Dank.
Vielen Dank, ich habe zu danken.
Übrigens, es wurde ja auch kurz erwähnt, auch Kontrafunk hat Zitate gesammelt und veröffentlicht auf 550 Seiten unter dem Titel Ich habe mitgemacht, das Archiv des Corona-Unrechts. Die Sammlung ist bereits in der zweiten Auflage. Sie können sie auf unserer Internetseite kontrafunk.radio bestellen.